Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcastes Leere Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas und heute spreche ich mit drei Kollegen der Mies van der Rohe Schule aus Aachen, einem Berufskolleg. Die Kollegen sind auf sehr unterschiedlichen Wegen dort gelandet, wo sie jetzt sind, und in einem sehr angenehmen und anregenden Gespräch möchte ich erfahren, warum und wieso es so gekommen ist, an welcher Stelle sie sich entschieden haben, nicht Bauingenieurwesen zum Beispiel weiter zu studieren, sondern den Schwenk zu machen an das Berufskolleg in die Weiterbildung bzw. Ausbildung von jungen Menschen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und möchte darauf hinweisen, dass natürlich Fragen, Anregungen, auch gerne Lob oder gewünschte Gesprächspartner immer herzlich willkommen sind. Die Kontakt-E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes zur Folge. Dann wünsche ich viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen an meine drei Gäste heute. Diesmal keine direkten Kollegen, würde ich mal sagen, sondern so indirekt halbe Kollegen. Aber da können wir gerne gleich drüber sprechen. Bevor wir reinstarten, würde ich einfach sagen, dass ihr euch selber vorstellt, damit die Hörer auch wissen, wer mir gegenüber sitzt.
Okay, mein Name ist René Krieger. Ich bin 46 Jahre alt, bin Lehrer an dem Berufskolleg Mies van der Rohe Schule in Aachen. Meine Fächer, die ich damals studiert habe, sind Bautechnik und Holztechnik. Und aktuell bin ich in der Schule eingesetzt in der Fachoberschule, sprich die Schüler, die mit Schwerpunkt Bautechnik ihr Fachabitur erlangen möchten. Dann auch in der dualen Ausbildung bei den Fliesenlegern bin ich eingesetzt und in der Berufsvorbereitung. Mhm.
Gucken wir gleich nochmal näher rein, würde ich sagen.
Ja, hallo. Für die Zuhörer, mein Name ist Stefan Bode, ich bin 56 Jahre alt und bin von Hause aus eigentlich gelernter Bauingenieur, gelernter Statiker. Bin dann mittlerweile seit fast 20 Jahren Lehrer an dieser Schule hier und bin im Grunde ähnlich wie mein Kollege auch eingesetzt, sowohl in der FOS als auch in der Berufsfachschule, in der höheren Berufsfachschule, bin für die Betonmauer zuständig. Und ja, im Gesamten ist das für mich damals ein großer Bruch gewesen.
Mhm. Spannend.
Mein Name ist Manuel Klein, bin 47 Jahre alt, unterrichte am Mies van der Rohe Berufskolleg seit mittlerweile 12 Jahren. In den Fächern Bautechnik unterrichtet in der Fachoberschule, wie der Herr Krieger. Und Politikwirtschaft im dualen System bei den Metallbauern und Metallgestaltern, auch Politikwirtschaft und Technik, allerdings Metalltechnik und Gestaltung, und bin seit 2 Jahren verantwortlich für die Ausbildungsvorbereitung und unterrichte dort überwiegend Wirtschaft, Politik und ab und zu nochmal Bautechnik.
Sehr schön. Wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, was das Ganze hier soll. Mir geht es darum, dass das Studiengangs Interessierte kennenlernen, zum einen, wie breit das Ganze sein könnte nachher oder in welchen Tätigkeitsbereichen man unterkommen kann. Und zum anderen würde mich jetzt am Anfang interessieren, du hast ja schon gesagt, dass du auch Bauingenieurwesen studiert hast. Von dir weiß ich es auch, Manuel, dass du Bauingenieurwesen studiert hast. Was hast du auch? Sehr gut. hast du auch Bauingenieurwesen studiert oder wie war das bei dir,
René? Nein, wir hatten etliche Vorlesungen auch bei den Bauingenieuren, sowohl den Architekten. Das ist halt, nannte sich Lehramt für Berufsschule mit beruflicher Fachrichtung. Mhm. Aber es war letztendlich viele der Vorlesungen waren in der Tat auch bei den Bauingenieuren und den Architekten angegliedert, aber es war jetzt kein eigener Berufszweig.
Das heißt, du hast direkt quasi mit der Zielrichtung
auf Lehramt,
studiert, richtig, auch an der Berufsfachschule oder wie heißt eigentlich sie richtig? Berufsfachschule, wo wir hier sind? Berufskolleg? Berufskolleg, ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ändert sich ja gefühlt.
Berufskolleg,
weiß noch keiner.
Okay.
Ja, in anderen Ländern, in anderen Bundesländern ist es die Berufsschule.
Ja.
Aber gegliedert in den Berufsschulzweig, duales System und in vollzeitschulischen Bildungsgängen, wo die Schüler dann die Möglichkeit haben, haben wir schon mal drüber gesprochen, das Vollabitur zu erwerben, das Fachabitur zu erwerben oder auch duale Dinge.
Ja, aber so ein Länderproblem letztendlich, aber das Thema diskutieren wir, glaube ich, besser nicht.
Ja. Weil hier ist es ein Berufskolleg.
Okay. Also direkt mit der Zielrichtung auch berufliche Schule, um den Begriff rumzuschiffen.
Ja.
Das war ja hier was anderes. denke ich mal. Ne? Sonst, also, oder studiert man Bauingenieurwesen, um Lehrer zu werden?
Nee, absolut nicht. Also wenn ich für mich so sagen darf, ich bin im Grunde gestartet mit 16 Jahren mehr Lehrer als Betonbauer. Mhm. So klassisch einfach den Weg gegangen. Ich bin in der fünften Generation im Bau, habe ich eigentlich nie in Frage gestellt. Mhm. Würde ich heute nie mehr studieren.
Okay.
Aber es ist eine andere Frage, ist das. Und bin im Grunde genommen aus der Lehre raus. Also ich wollte immer Bauingenieurwesen. Ich hatte, fand immer Brücken, Schwammbetonbrücken wunderbar. Mhm. Wollte ich ja bauen, habe ich auch gemacht. Ich habe dann im Grunde also FOS erstmal an der FH studiert, dann Bauingenieur. Und habe dann auch gearbeitet als Ingenieur. Nur mein Problem war, das kann ich wirklich so sagen, ich war durch den Beruf des Betonbauers für das Büro nicht mehr geeignet. Mhm. Ich konnte nicht 8 Stunden auf dem Stuhl sitzen.
Ja.
Und bin dann irgendwann, weil ich auch immer sehr viel Jugendarbeit gemacht habe, ich bin ganz viel, ja, mit ganz vielen Jugendlichen unterwegs gewesen, mit vielen Gruppen, habe dann irgendwann die Sache zusammengeschmissen. Mhm. Also das, was ich wirklich gerne gemacht habe, mit jungen Menschen zu arbeiten, das, was ich gelernt habe. Mhm. Ja, und bin dann irgendwann in der Berufsschule gelandet.
Ja. Wie lange war das denn nach dem Studium?
Ich habe 7 Jahre als Ingenieur gearbeitet.
Ja.
Ich habe 3 Jahre Brückenbau gemacht. Ich habe 3 Jahre Wasserbau gemacht. Ich habe an der, nochmal vertieft ökologischen Wasserbau. Ich habe an der TH noch Umwelttechnik studiert. Mhm. Also all die ganzen Sachen, die man so sich dann oben noch drauflegen kann. Ne? Aber das war letztendlich nie eine Option dann nachher.
War das denn, das war ja intrinsisch sozusagen, kam ja die Umstellung oder der Wechselwunsch auf. War das eine schwere Entscheidung? Also es ist ja durchaus jetzt ein paar Wochen her. Das war ja noch eine ganz andere Zeit vielleicht als heute, wo so ein Wechsel vielleicht üblicher wird.
Ja, ich habe mir den Wechsel auch wirklich nicht einfach gemacht. Ich habe erstmal 2-mal TZI gemacht, also themenzentrierte Interaktion. Das sind so Wochen, wo man sich ein Thema anguckt, wo man im Grunde mit sich selber unterwegs ist, mal überlegt, wo sind wirklich dann so Zielpunkte. Supervision habe ich gemacht. Das sind auch Punkte, wo man genau mal hinguckt, oder immer von außen auf einen guckt und versucht zu fixieren, wo sind die Wege, die man gehen kann, die Zielpunkte, die man hat. Und in dem Zusammenspiel habe ich dann im Grunde alles, was ich bisher gemacht habe, weggelegt und habe gedacht, okay, jetzt machst du was Neues.
Ne? Wobei es ja nicht so ganz neu ist. Ne? Insofern denke ich mal, profitierst du ja schon auch sehr stark oder die Schüler profitieren letzten Endes, denke ich, davon. Aber vielleicht gucken wir mal, ob es bei Manuel ein anderer Weg war letzten Endes.
Also war es. Ich weiß gar nicht, was für einen Schlüsselmoment es gab, um Bauingenieurwesen in Hannover zu studieren an der TU. Vom Elternhaus nicht geprägt. Also mein Vater macht Technik, Elektrotechnik, vielleicht da die Technikaffinität. Aber ich wollte auch nicht Maschinenbau machen, weil das alle machten. Der Bau hatte eigentlich immer so einen Reiz. Aber ich konnte jetzt auch nicht definieren, welcher Reiz es war. Dann habe ich das angefangen und es zeichnete sich relativ früh schnell ab. Ich habe viel nebenbei gearbeitet, dass man sich halt nicht so stark auf das Studium konzentriert hatte. Und dass man irgendwo auch überlegt hatte, war es das Richtige? Weil man hat sich dann unterhalten mit den Kommilitonen, der Hörsaal war pickepacke voll. Das war ein Jahr, wo unheimlich viele angefangen hatten, Bauingenieurwesen zu studieren.
Mhm. Wann war das?
Gute Frage, jetzt müssen wir überlegen. Ja, mittlerweile, also 47. jetzt müssen wir mal zurückrechnen. Jahrgang 71.
Das ging ja schnell, nach nur 7 Minuten.
71, 91, 93. Das waren unheimlich viele. Und die Kommilitonen, die man so in der Gruppe hatte, waren dann auch viele, die vom Elternhaus Firmenhintergründe mitbrachten. Die sollten dann zukünftig auch die Firma übernehmen. So kleine mittelständische Betriebe. Mhm. Man hat dann erstmal die klassischen Vorlesungen belegt, wo man dachte, was du auch schon mal sagtest, was hat das eigentlich mit Bauingenieurwesen zu tun? Also Statik, Mechanik, später dann Strömungsmechanik. Aber so diese Bauthemen, wo man sagte, Mensch, das passt ja jetzt zusammen, da habe ich auch ein Verständnis, was jetzt Bau angeht, gab es einfach in der Form nicht. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war dann auch irgendwann für mich persönlich zu monoton. Und in der Zeit habe ich schon angefangen, in einer Zimmerei zu arbeiten. Mhm. Und habe da jemanden kennengelernt, der in Hannover, Studiengang war LBS, Lehre an berufsbildenden Schulen, studiert hat. Mhm. Und ich habe gleichzeitig auch einen anderen Nebenjob gehabt, wo ich Fahrsicherheitstraining gemacht habe. Also da auch im Kundenkontakt stand, auch im Einzelhandel gearbeitet habe, also vielfältig mit Menschen in Kontakt auch stand. Und habe dann daraus entwickelt, Mensch, die Idee ist ja da, die Scheine willst du ja nicht verlieren, was Bauingenieurwesen angeht. Du machst jetzt allerdings weiter mit dem LBS-Bereich, Lehrer an berufsbildenden Schulen. Mit, das gehört immer dazu, mit Unterrichtsfach, Berufsfachrichtung war klar, war Bau, aber das Unterrichtsfach war dann Wirtschaftspolitik. Hab das beides dann dementsprechend studiert. Und es war klar, man brauchte für Lehrer an berufsbildenden Schulen entweder eine Ausbildung, um dann später ins Referendariat einzusteigen, oder ein Praktikum. Dann habe ich zum damaligen Zeitpunkt in einer Zimmerei gearbeitet und der hatte mir angeboten, mach doch hier die Ausbildung. Ja, und das dann gemacht und letztendlich doch danach noch keine Arbeit als Lehrer gefunden, das Referendariat gemacht. In Niedersachsen ist es so, es gab zu dem Zeitpunkt dann leider nur 3 Stellen für insgesamt 40 Bewerber. Mhm. Man konnte an den Schulen nachfragen und man konnte daran fühlen, die waren schon vorgesehen für Leute, die in dem Bereich unterwegs waren. Und da muss man halt über den Tellerrand hinausschauen, von Niedersachsen rüber nach NRW. Und bin auch nicht mit Bau hier eingestiegen, sondern mit Wirtschaftspolitik. Das mit dem Bau kam dann. Also immer abhängig, wie gesagt, von der Situation. Wie die Auftragssituation war. Also war auch in der Berufsschule so, ihr werdet das bestätigen, dass wenn die Baubranche lahmt, dementsprechend Betriebe nicht so viele Auszubildende einstellen, brauchst du natürlich auch nicht den Bedarf an Lehrern mit dem Bereich Bau.
Aber du hast im Prinzip nie in der Baupraxis gearbeitet, sondern bist direkt quasi in der Schule eingestiegen. Genau. Sodass wir eigentlich 3 Abstufungen haben, ne? Praktischerweise. Also einmal von vornherein zielgerichtet ins Lehramt. Nicht? Nee. Spannend, sondern?
Ja, also der Weg, dass ich hier bin, das ist eigentlich ein sehr mit vielen Umwegen. Also ich habe damals nach dem Abitur halt auch eine Ausbildung beim Finanzamt angefangen. Und ja,
bin wirklich. Na, die hören also, nicht zu.
Deswegen, ich nehme das, also meine eigene Geschichte diesbezüglich auf jeden Fall auch gerne halt als mahnendes Beispiel für meine Schüler, wie
dämlich. Wie kam es denn dazu?
Beim Finanzamt?
Ja. Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie schon was Spezielleres.
Ja, oder? Also ich hatte damals in der Schule mit meiner Zukunft mich fast ordentlich auseinandergesetzt. Ja. Also war Party feiern, alles war wichtiger als die Zukunft sich zu orientieren. Und im Grunde waren es meine Eltern, die damals aus der Wochenzeitung Inserate ausgeschnitten hatten und gesagt haben, so bewirb dich doch mal da, weil ich aus eigenständigen Gründen das nicht geschafft oder nicht gemacht habe. Und da waren unter anderem, ich weiß, das waren Versicherungszettel dabei, da war auch Biert und das, was vom Finanzamt dabei war. Und was mich getrieben hat, mich dort zu bewerben, waren 18 Monate Studium, 18 Monate Praxiseinsatz im Amt. Damals noch D-Mark, 1500 Mark, 3 Jahre lang jeden Monat durch und 30 Tage Urlaub. Das war für mich die Ausschlagkriterien, die mich zu diese Bewerbung bewogen haben. Ich habe mich dort beworben. Fatalerweise wurde ich auch angenommen halt auch. Und ja, musste aber im März, April, also etwa nach 6-7 Monaten für mich die Reißleine gezogen, dass das absolut nicht der Beruf ist, den ich mir für mich vorstellen konnte. Und musste relativ schmerzhaft das erfahren halt auch. Und habe dann mir Gedanken gemacht, dass diese Richtung für mich überhaupt nicht geeignet ist. Und habe dann für mich war klar, ich wollte auf jeden Fall eine handwerkliche Ausbildung machen. Ich habe während der Schulzeit damals schon auch sehr viel nebenher gearbeitet, im Fliesenlegerbereich, im Gartenlandschaftsbau, um ein bisschen Geld zu verdienen. So, und deswegen war das ein Bereich, der mir Spaß gemacht hat. So, und dann in der Hinsicht wollte ich da jetzt aber halt nicht wieder Schiffbruch erleiden, sondern mich etwas besser vorbereiten und habe dann quasi von etwa 1,5 Jahre verschiedenste Sachen ausprobiert. Ich hatte auch ein Praktikum beim Zimmermann gemacht, 2 Praktika bei Schreinereien. Im ganzen Landschaftsbau hatte ich damals auch ein paar Monate gearbeitet, weil sich damals ein Freund von mir selbstständig gemacht hat. Der Fliesenleger war dabei und letztendlich am Ende dieser Zeit, als es dann darum ging, um sich eine Ausbildungsstelle zu bewerben, war für mich entweder der Fliesenleger oder der Schreiner die beiden Sachen, die für mich am interessantesten waren. Ich habe mich in beiden Berufen auf mehrere Stellen beworben und hatte letztendlich auch dann jeweils zwei Stellen zur Auswahl und den Ausschlag für die Schreinerei war letztendlich das Gespräch damals mit meinem künftigen Chef. Also ich hätte von beide Berufe haben mir sehr viel Spaß gemacht, und aber für mich war das Bauchgefühl in dieser Schreinerei einfach das Größere. Und im Nachgang war es auch eine richtige Entscheidung. Das andere kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, auch das wäre eine gute Entscheidung gewesen. Aber ich habe dann jetzt 3 Jahre in der Schreinerei gearbeitet. Und
nach der Ausbildung noch? Oder?
Ja, nach der
Ausbildung. Also erst Lehre dreieinhalb Jahre?
Genau, noch etwa ein Dreivierteljahr danach noch gearbeitet. Und was jetzt auch der Weg letztendlich hier an die Schule führte, war auch, wie manchmal das wirklich so, bestimmte Menschen müssen an bestimmten Positionen auf dem Lebensweg stehen. Und auch da war, wie gesagt, der Berufsschullehrer damals. Und wir haben uns bei ihm mal getroffen, weil es war eine WM, EM, irgendwas in Fußball. Und er hat uns zu sich eingeladen, hat dann mit den Schülern gesprochen, weil wir Ende des zweiten Lehrjahres waren, was wir denn nach der Ausbildung vorhätten. So, und für mich war ganz klar, ich hatte Signale von meinem Chef damals bekommen, dass er mich gerne übernehmen möchte, und ich fühlte mich auch sehr wohl auch in dem Beruf, und für mich war klar, ich möchte das gerne weitergehen halt auch. Auch gerade, weil ich ein gutes Gefühl jetzt endlich hatte aus der Erfahrung vor der damaligen Zeit. Und er hat mich halt gefragt, was ich denn vorhätte, und ich habe ihm das erzählt, und er sagte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Berufsschullehrer zu werden. Und ich habe ihm nicht ausgelacht, aber ich habe die Situation als sehr als amüsant empfunden, weil ich mir
gar nicht auf dem Zettel hatte, ne?
Nee, und ja. Ich auch nach den Negativerfahrungen auch mir das Studium persönlich auch ehrlich gesagt nicht zugetraut hatte. Und habe das auch erstmal, ja nicht plump, aber ad acta gelegt, und habe die Ausbildung weitergemacht und fertig gemacht. Und ich erinnere mich, deswegen ich erzähle die Geschichte auch manchmal meinen Schülern, dass ich auf dem Weg, das war ein Freitagnachmittag, auf dem Weg nach Hause war, und das war schon bereits als ich Geselle gearbeitet habe, und im Zug mir dieses Gespräch, das quasi ein Jahr vorher stattgefunden hat, nochmal in den Sinn kam und ich mich daran halt erinnerte, dass was er mir damals nochmal nicht geraten, sondern den Vorschlag gemacht hatte, und ich eigentlich so ein Typ bin, der auch nicht Dinge direkt abtut, sondern auch mal hinterfragt, abwägt und dann eine Entscheidung treffe. Und das habe ich in diesem Fall komischerweise nicht getan. Ich habe ihn angerufen und er hat quasi auch schon fast auf meinen Anruf mit gerechnet. Ja,
kann man immer sagen.
Ich melde es, so ein typischer Kölner halt auch. So, und habe dann halt mit ihm gesprochen, und er hat mir dann mehrere Telefonnummern von Referendaren, von Junglehrern gegeben. Ich habe mich mit denen auch getroffen, und es dauerte dann aber auch noch eine Weile, ich meinem Chef dann halt gegenüber getreten bin, weil ich einfach auch dann, ja, das war schon eine große Entscheidung, und auch der Chef, wie gesagt, das ist einer auch von diesen beiden entscheidenden Leuten gewesen, der mir auch gerne den Hinterhand offen hielt, dass er mir diese Stelle ein halbes Jahr lang frei halten könnte, sodass ich dann halt mich in Aachen eingeschrieben habe und das Studium angegangen bin. Und ja, und es war dann relativ schnell klar, dass ich das ja auch durchziehen möchte, und habe dann halt dann die Stelle dann letztendlich jemand anderem dann zur Verfügung gestellt. Und ja, dann wird das Studium hier gemacht.
War das denn jetzt nicht schwierig? Also gerne mitfragen an die beiden anderen. Also das stelle ich mir jetzt sehr wieder als Bruch oder wie soll ich sagen, Realitätswechsel da jetzt von einer Schreinerei praktisch orientiert. Also du hast vorher gemerkt, Zahlen, Amt, das ist jetzt so gar nicht was irgendwie. Ich muss was tun, was Praktisches. Und dann wieder erstmal zurück zu der Kopfarbeit.
Also ich gerade am Anfang hat mir das große Schwierigkeiten bereitet. Aber ich hatte zum Glück wirklich gute Leute kennengelernt. Diese Lerngruppe, die hat sich letztendlich die ganzen 4-5 Jahre drüber hinweg, haben wir uns zusammengerappelt und zusammengerauft und ich musste während des Studiums, weil ich das selbst finanziert habe, auch arbeiten nebenher und konnte deswegen auch nicht an allen Sachen teilnehmen. Umso wichtiger waren diese Leute halt dann auch da. Man muss sich da durchbeißen. So habe ich mir das damals, ne? Weil ich wollte das machen, weil ich davon auch überzeugt war, nicht unbedingt von den Studieninhalten, mehr oder weniger, aber von der Sache, die danach kam, weil aufgrund der Praktika, die ich da auch an verschiedenen Schulen gemacht habe, ich gemerkt, so, ja, ich glaube, das ist das Ding, worauf ich Lust habe und weshalb ich auch mich richtig entschieden habe, diesen Weg jetzt zu gehen. Aber es war schon hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich schon häufig auch an persönliche Grenzen gestoßen auch.
Das kann ich mich auch so sagen. Ich bin auch da. Wir waren 4 Leute. Wir haben es echt gegenseitig echt hochgehalten. Wir haben da echt jede Klausur gemeinsam vorbereitet. Und ohne die Gruppe Weil ich musste auch nicht mehr arbeiten. Ich habe im Grunde alles selber mir, also ich habe keine Mühle Markt bekommen irgendwo. Ich habe mich komplett selbst finanziert. Ich habe teilweise tags gearbeitet, nachts gelernt. Und ohne die Gruppe wäre ich auch niemals irgendwo hingekommen, wo ich jetzt bin. Mhm. Und da muss ich auch eine Lanze brechen. Mit den heutigen Kosten im Studium, das hätte ich nicht bezahlen können. Mhm. Ich bin ja wirklich schon ein Kind der damaligen Bildungspolitik, die wirklich auch das unterstützt haben, dass Leute aus meiner Schicht wirklich auch studieren konnten. Mhm. Das gilt für mich und meine Frau, muss ich wirklich mal einfach sagen. Heutzutage ist der Weg doch ein Stückchen steiniger. Also rein finanziell betrachtet, muss man sagen. Also sowohl von den Wohnungen her, als auch von den Studienkosten und was so auf einen zukommt. Ne?
Ja, und vielleicht auch aus anderen Gründen noch. Also es ist, weiß jetzt nicht, wie eure Erfahrungen waren, wenn ihr mal überlegt, wie war denn die Gruppe der Mitstudierenden zusammengesetzt? Also bei dir dann das Lehramtsstudium, bei uns dreien dann erstmal Bauingenieurwesen. Mhm. Im Hinblick darauf, dass jetzt doch viel mehr Abschlüsse, sage ich mal, an die Hochschule führen könnten. Das, hat sich das auch in eurer Hinsicht geändert? Also du hast gesagt, da waren relativ viele Mitstudierende, die irgendwie einen Betrieb im Hintergrund hatten. Ne? War das da auch? Also wie war die Studierendenstaff zusammengesetzt? Immer gemischt?
Es war schon so, auch die Leute, die ich um mich herum kannte, die wirklich eine Lehre hatten, die vielfach dann FOS gemacht hatten, die mit Abitur gingen, da wirklich meist zur Uni und kamen dann irgendwann runter am dritten Semester, ne? Die bei uns dann ganz normal wieder mitliefen und dann, wäre gut war, ging dann wieder rauf. Ne? Das ist ja damals heute auch fließend, diese Sachen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das waren eher so Leute, die so ganz normale Mittelschicht.
Mhm. Aber doch die meisten, die halt auch einen beruflichen Hintergrund hatten.
Ja.
Also ich erinnere mich an die Leute, mit denen, also nicht nur diese Lerngruppe, sondern mit den Leuten, mit denen man häufiger zu tun hatte. Das waren auch alles Leute, die eine Schreiner-Zimmermann-Ausbildung gemacht haben oder Betonbauer, Maurer, also eher in diese Hochbau oder Bauzeichner natürlich halt auch. Also das waren so die Hauptsache der Leute.
Naja, zwei Kumpels von mir, die haben auch wirklich studiert, weil sie gesagt haben, meistens ist mir zu teuer. Mhm. Also studiere ich. Mhm. Die haben auch beide eine Baufirma.
Ja, das ist ja schon ein Unterschied zu heute.
Ja,
ein mega Unterschied. Also das ist die Anzahl derer, die jetzt bei uns an der Fachhochschule, oder Hochschule heißt ja jetzt, beginnen mit Lehre, ist in der Minderheit.
Glaube ich.
Also es sind weniger als 20%, die eine Lehre haben. Also dadurch viel jünger natürlich auch, vom Alter, von der Reife, aber auch vom Wissen, was auf einen zukommt. Ja, also es ist so echt ein bisschen schwierig. Also das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt hier diesen Podcast mache, um den Leuten auch zu erzählen, was ist denn überhaupt Bauingenieurwesen oder generell Bauwesen. Mhm. War das dann aber auch so, wenn die Leute ja dann einen Hintergrund hatten, eine Lehre hatten oder einen Betrieb hatten und so weiter, dass die dann auch fokussiert dabei waren und unterschiedlich schnell zwar, aber den Weg dann gegangen sind? Habt ihr da so einen Überblick, wie das beim Studium war?
Meistens schon. Also die um mich rum waren, haben sehr fokussiert gearbeitet, muss ich sagen. Die gingen all mein Leben her arbeiten, im alten Beruf. Ne? Mhm. Und waren aber gut dabei, ihre Klausuren durchzuziehen. Mhm. Wir hatten wirklich einen straighten Plan, was gemacht werden musste. Und da hat Wucht dann auch durchgezogen. Mhm. Von den beiden Jungs, die dann ihren Betrieb nacherhielten, die hatten wirklich beides immer mit vier. Das passte, reichte denen, war okay. Aber die gingen straighter durch. Mhm. Ja, und gab es einen kleinen Teil, der besser sein wollte. Aber letztendlich spielten die Noten damals auch gar nicht so eine riesige Rolle. Bestehen war alles. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Nee, ich war in so einer Lerngruppe, da waren schon so Brenner mit dabei. Ja. Also die pushten sich auch gegenseitig nach oben und hatten dann auch häufig so in Mathematik, Statik so die Einsen.
Okay.
Dann waren wir so eine Gruppe, die durch die Arbeit, die Nebentätigkeit, die Prioritäten mussten dann halt irgendwo verteilt werden. Eher nicht unbedingt gleichmäßig, dass man gute Klausuren schrieb, sondern man war dann auch froh, ja, eine 3, eine 4 bestanden. Abgehakt, Haken dahinter. Das änderte sich so ein bisschen im Studium LBS Bautechnik, weil da gewisse Charaktere sich dann auch zusammenfinden als Lehrer. Das heißt, das sah man immer relativ schön in den im Unterrichtsfach Wirtschaft, Politik, bei uns jedenfalls. Vorne saßen die BWL studierten, in Schlips und Krawatte. Und wir waren die Nerds von der hinteren Bank, die dann halt Lehrer an berufsbildenden Schulen gemacht haben, mit ihren Eigenarten. Und im Nachgang, wenn man überlegt, was die noch gemacht haben, ich hatte dann nochmal Kontakt. Viele sind auch erstmal, wie gesagt, auch wieder der Situation geschuldet, zu dem Zeitpunkt, die den elterlichen Betrieb hatten, die sind da auch mit eingestiegen. Andere, die das bis zum Ende gemacht haben, sind dann in Instituten geblieben. als Hiwis.
Mhm.
Auch erstmal befristet, nicht unbefristet, und haben dann draußen in der freien Wirtschaft erstmal nichts gefunden.
Wenn ich jetzt mal so die Geschichten zusammenfasse, gibt es da irgendwie eine Übereinstimmung, die ihr jetzt selber gemerkt habt? Oder ist es zu individuell und kann man das wieder verallgemeinern letzten Endes?
Ich glaube schon, dass unsere Grundlage ist die Bildungslandschaft, die damals vorherrschte. Ne, dass wir im Grunde genommen alle mal aus einer Praxis rauskommen.
Mhm.
Das ist nämlich eins so, dass wir im Grunde alle drei, so habe ich schon einen, da war es eine Mittelschicht. Also jetzt, ne, heutzutage ist ja oftmals eine Bildungsschicht der Hintergrund, weiß man ja auch. Ne, die Eltern sind studiert, war bei dir nicht so, bei mir nicht so.
Nee,
bei dir
nicht so, ne? Ist auch nicht so, ne.
Und da sehe ich schon also sehr starke Übereinstimmungen, die man heute so nicht findet. Ne?
Und vor allem, was halt prägt, vielleicht ist es eine Besonderheit für Lehrer an Berufskolleg bzw. Berufsschule, wo überwiegend eine Praxiserfahrung mit reingebracht wird. Also der Kulturschock ist da nicht so hoch, sondern dieser Weg geht über ein Studium mit Vorstellung und dann findet man sich irgendwo in diesem Berufsfeld auch wieder im Bereich des Lehrerdaseins.
Mhm.
Das ist irgendwie so ganz wichtig. Wir hatten gerade aber auch schräge Wege, ne? So wie bei dir, wo du gesagt hast, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, erst Finanzamt und dann stellt man fest, ey, das passt gar nicht. Und so ähnlich, in Anführungsstrichen, bei mir mit dem Bauingenieurwesen, wo ich mich nicht gesehen habe, irgendwo grundsätzlich konstruktiv im Büro, sondern immer irgendwo was mit Menschen zu tun zu haben und anderen auch etwas beibringen. Also nicht Herr der Zahlen zu sein, sondern wirklich
Herr der Menschen.
Ja, ne, so eine Vielfältigkeit irgendwo zu haben, ne?
Ja.
Also es muss halt auch immer irgendwo passen, so als Typ, als Charakter.
Mhm.
Und man wächst halt in diese Aufgaben auch rein. Darum ist dieses, viele würden das ja immer, wir versuchen das den Schülern ja auch immer klar zu machen, dass das Scheitern nicht ein Makel ist. Was ist schon Scheitern? Also wenn man feststellt, das Studium in der Form, wie man es praktiziert, ist es nicht, sollte man nicht machen, sondern dann überlegen, was wäre eine Alternative und wo findet man sich wieder?
Ja, das ist richtig. Scheitern ist eigentlich schon mal ein falscher Begriff.
Richtig.
Es ist nur eine Veränderung der Perspektive, die man wahrnimmt. Dass man etwas erkennt und denkt, okay, das war vielleicht für dich nicht oder das ist nicht das, was du eigentlich wolltest. Und dann die Perspektive ändert. Und das ist im Grunde nämlich anders als erwachsen werden.
Und da ehrlich zu sein, ne?
Ja,
ehrlich. Zu sich selber. Also zu sagen, obwohl es die Eltern wollen, Finanzamt, ich gehe da kaputt, sozusagen. Ja. Oder
also letztendlich wäre es damals meinen Eltern auch egal gewesen, was ich mache. Es war halt aus der Not heraus geboren, den Jungen mal in den Hintern zu treten, dass er überhaupt mal irgendwie in den Puschen kommt halt auch.
Ja, es geht halt auch um Stärken, ne? Also zu erkennen, so, das geht nicht.
Ja.
Aber ich habe eine grundsätzliche Ausrichtung. Ich habe Bock dazu, was mit Bau bei uns zu machen.
Das habe ich im Vorgespräch ja schon mal gesagt. Meins war, ich hatte irgendwie zwei Möglichkeiten. Das eine war mein gutes mathematisches Denken oder meine logische Fähigkeiten. Das andere war meine künstlerischen Möglichkeiten, die mir gegeben waren. Und ich habe mich dann für das Mathematische entschieden. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Ich wollte Statiker werden, die Brücke bauen und fertig.
Mhm.
Das habe ich wirklich, also seit ich 16 Jahre alt bin, habe ich dann durchgezogen, das Ding. Bis dass ich dann da saß und dann im Büro die Dinger gerechnet habe. Das habe ich ein Jahr gemacht und habe gedacht, okay, was tust du eigentlich hier? Das war wirklich das Vormittag, saß ich vor dem Rechner und habe meine Sachen gerechnet. Damit habe ich die gezeichnet. Und bis 7 Uhr dann, ganz normal, ne, wie gesagt, dann war und dann ging mit der Post raus und am nächsten Tag ging es weiter.
Mhm. Ne? War das dann eher so die Befürchtung, das sehr lange machen zu müssen? Oder fehlte da der Sinn? Oder
das war keine Sinnkrise. Ich habe also für mich als Mensch gemerkt, dass das nicht das ist, was ich möchte. Also dieses immer vor dem Schreibtisch sitzen, Dinge produzieren. Mhm. Ich sage, ich war dadurch, dass ich Betonbau war, gewöhnt, auch draußen zu sein, unterwegs zu sein. Und die Baustellen waren halt, weil es Brückenbaustellen waren, meistens weit weg. Selten kann man raus dann. Und das war einfach dann wirklich nur immer in diesen und dieses Fenster rauszugucken, das war echt zu wenig.
Ja. Ist das eine Eigenschaft? Ich meine, ihr habt ja sehr viel auch direkt oder sehr, sehr unmittelbar mit jungen Menschen zu tun jetzt in eurem Job. Aus eurer Erfahrung, wie lasst ihr das einfließen? Ich meine, es ist ja immer schwierig, das weiß ich auch, irgendwie mit guten Ratschlägen irgendwie um die Ecke zu kommen und jungen Menschen irgendwas gerade in dem Alter. Jetzt so gegen Ende, so 18, wie alt sind die bei euch? 17, 18, 19, 16. 16. Irgendwie gute Ratschläge ist ja ganz schwierig gerade in dem Zeitfenster. Gerade dieses Einsehen, was sind meine Stärken? Das ist ja schon, verlangt ja was von mir selber auch, dass ich irgendwie in mich rein versuche zu fühlen und dem Ganzen irgendwie dann doch einen Sinn zu geben oder eine Richtung zu geben. Und wie vermittelt ihr das?
Gespräche.
Ja. Ich glaube, Verständnis, ich meine, für die jeweilige Situation versuchen aufzubringen, so gut das geht. Ne? Also von daher sind auch so manche Nackenschläge, die man ja selber halt miterlebt hat, auch ganz förderlich in Anführungsstrichen gewesen. Und ich finde halt ehrlich und authentisch, den Schülern gegenüber zu treten, das finde ich halt ganz wichtig. Und das merke ich halt auch, dass, weil ich hätte es damals gemerkt und ich denke, dass die Schüler das auch merken würden, wenn ich denen halt irgendeine Schauspielerei vormache, halt, sondern dann lieber auch mal ein hartes, unbequemes Wort vielleicht auch mal oder ein Gespräch auch mal führen, das, um sie vielleicht auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Aber auch immer, und das finde ich halt so wichtig, halt eine Perspektive. Deswegen war es gerade eben angesprochen mit dem Scheitern. Ich sehe das auch nicht als Scheitern, sondern dass man, auch wenn ein Weg in einer Schulform, eine nicht bestandene Ausbildungsprüfung, wie auch immer, ansteht, dass es immer noch eine Alternative gibt.
Das ist ja erstmal nur eine Entscheidung. Also scheitern ist es ja eigentlich nicht, sondern die Entscheidung zu sagen, das ist es jetzt nicht. Das ist jetzt schon mal die erste Entscheidung. Ja. Ne?
Aber selbst da steht ja heute für viele ein Problem da. Die Entscheidung zu treffen. Ja.
Ist das... Woher kommt das? War das früher vielleicht genauso und wir haben es nicht gemerkt? Oder?
Ich glaube, wirklich ein Zeitgeist. Überall wird kommuniziert, man kann alles, immer alles zu jeder Zeit, man kann alles haben. Ich glaube, das ist genauso ein Punkt, ne? Aber das stimmt ja einfach nicht. Ne? Mhm. Jeder ist ja begrenzt in seinen Möglichkeiten. Aber diese Grenzen sind ja nur an gewissen Bereichen. Man hat ja andere Stellen, die man besser kann, aber da muss man einfach selber hingucken, aber tut ja keiner.
Das ist ja das, was René gerade ansprach, dass man einfach auch mal ein ehrliches Wort sprechen muss zur richtigen Zeit. Aber gleichzeitig auch diese Perspektive aufbaut und nicht den Gegenüber sofort, das passiert ja, so eine Abwehrhaltung, sondern pass mal auf, das ist jetzt nicht der richtige Weg zu diesem Zeitpunkt. Die Systeme sind mittlerweile so durchlässig, dass man, wenn man dieses Ziel weiterverfolgen möchte, auch über andere Wege dahin kommt. Das muss begreiflich sein. Und dann spielst du, wir haben ja ganz häufig darüber gesprochen, so Fremd- und Eigenwahrnehmung. Also auch Überschätzung der Möglichkeiten in diesem Moment. Mit der Reife kommt aber auch die Einsicht, was kann ich, was kann ich nicht? Was will ich, wo will ich hin? Und darauf aufbauen.
Ich stelle mir manchmal auch die Frage in den Gesprächen, was zum Teil vielleicht auch in den Elternhäusern zu Hause, was vor allen Dingen aber auch in den Schulen, was den Schülern vermittelt wird, weil ich den Eindruck habe, dass niemand mal bisher irgendwann mal gesagt hat, so stopp, das ist jetzt Fakt. Sondern dass manchmal diese böse Erkenntnis erst hier manchmal kommt.
Ja, und dann sagen wir auch, wir sind ein Berufskolleg. In diesem Moment haben wir nicht mehr so viel Zeit. Es geht wirklich einfach auch darum, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidung, eine Entscheidung kann nie negativ sein. Die kann immer nur auch dementsprechend positiv sein. Wenn derjenige für sich erkennt, das will ich, das mache ich jetzt.
Ich kann also aktuell sagen, ich hatte eben eine B3, B1, also eine Oberstufe der Betonbauer, die hatten gestern Gesellenprüfung. Ich hatte den letzten Tag mit denen. Und da waren etliche Leute zwischen, die sagten, Bodo, wir müssen uns bei Ihnen bedanken, weil Sie immer wieder motiviert haben. Sie haben an uns geglaubt. Das fand ich eine spannende Aussage. Ich finde, das passt auch so zu dem, was du eben sagtest, mit dem Authentischen, dass man so ein bisschen einfach sagt, wo man dran ist, wo man den Eindruck hat, wo die Schüler dran sind und denen eine Rückmeldung gibt. Ich glaube, diese Rückmeldung fehlt an vielen Stellen auch, eine echte Rückmeldung.
Eine ehrliche Rückmeldung.
Ja, eine ehrliche Rückmeldung, genau. Wir haben ein bisschen Lebenserfahrung, sage ich mal einfach so. Und ich glaube, im Elternhaus findet sowas selten statt mittlerweile. Viel Kommunikation ist dann auch nicht mehr so. Ne?
Das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Ne?
So ich wollte das Feld jetzt so weit aufdehnen. Ja. Ich wollte gerade sagen, man ist ja mittlerweile, viele Familien essen auch gar nicht mehr zusammen. Es gibt wenig Kommunikation. Ne? Das fehlt irgendwo, habe ich den Eindruck. Dass vieles verloren gegangen. Weil auch jetzt in die Schule mit reingetragen wird. Ne?
An zugewiesenen Aufgaben. Ne?
Ja,
an zugewiesenen Schule Aufgaben.
Ich sage auch immer,
sich dafür auch gar nicht verantwortlich fühlt und zu Recht auch nicht. Ne? Ja. Also das Thema Erziehung und sowas. Ne?
Ich kann für mich dazu sagen, also ich wahrscheinlich den größten Teil habe ich Väterlichkeit, ne, wo ich überhaupt wirklich gar kein Lehrer bin, sondern ein bisschen diese Rollen fließend wahrnehme. Ne? Und damit kann ich gut leben, aber das ist ein Teil meiner Tätigkeit.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Tätigkeit eben jetzt zurückkommen oder darauf nochmal fokussieren, inwieweit hat das Studium denn da drauf vorbereitet? Also wir haben jetzt sehr stark über ich motiviere dich, ich bin ehrlich zu dir und so weiter gesprochen. Das wird ja in der Form, weiß ich nicht, vielleicht in Referendariaten und sowas eingeflossen sein, wo man wieder Vorbilder hatte. Wie war denn der Übergang vom Studium hin zur Schule? Ich blicke in teilweise entsetzte Gesichter.
Also inhaltlich war ich ganz gut vorbereitet durch mein Studium und durch meine Praxis, die ich einfach hatte. Aber letztendlich auf den Umgang mit Menschen, da war ich durch die ganze Jugendarbeit darauf vorbereitet. Aber Referendariat, tut mir leid, ich weiß nicht, bei euch war ich ansatzweise durch Pädagogik oder so, aber naja.
Ja, Gott sei Dank hat sich ja in der Ausbildung was verändert. Zu meiner Zeit war das auch nicht so. Wir mussten zwei Praktika absolvieren in der Schulzeit oder in der Schule im Referendariat beziehungsweise im Studium. Da war es dann einmal 3 Wochen hinten drin sitzen. Es wurde freigestellt, mal zu unterrichten. Die beobachtende Rolle ist was anderes, als da vorne zu stehen vor 20.
Ja, das ist so wie, ich kenne den Lösungsweg, ich lese mir die Musterlösung durch und ich denke, ich kann es dann.
Richtig. Na? Und dann kommt der Kulturschock. Das ist wirklich ein Kulturschock, wenn man dann in Klassen unterwegs ist, die dann über Tische und Stühle gehen.
Genau. Da hat ja jeder einen Vorteil, der eine Lehre vorher hatte. Also gerade auch im Baubereich. Ich habe jetzt nur Bauzeichner gelernt. Das ist ja so ein bisschen, zwar auch Bau, aber so ein bisschen outstanding. Und trotzdem habe ich mitbekommen, dass alle 2 Wochen irgendwie die Polizei kam, weil Dachdecker irgendwie aneinander geraten waren früher, ohne jetzt irgendwas gegen Dachdecker zu sagen, um Gottes Willen. Aber es war ja schon eine Realität. Hattest du die gar nicht irgendwie vorher? Weil da waren 2, die eine Lehre hatten im Baubereich. Du?
Also die Realität schon, ne? Also dass man das auch erlebt hat. Aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man hinten drin sitzt und sagt, das ist jetzt erstmal nicht mein Problem. Ja. Und ich lasse das auch erstmal nicht an mich heran, sondern ich habe ja noch Zeit. Und wenn die Situation da ist, dann mache ich das schon. Und das ist halt ganz wichtig, dass man viel früher auch da in Berührung mitkommt. Dass man sich damit auseinandersetzt halt.
Ich kann mit dem Kulturschock, kann ich mich auch wirklich sagen, ich bin im Februar eingestiegen und habe ich dieses halbe Jahr ein bisschen Sommerferien gemacht. Und nach den Sommerferien kam ich wieder hin und stellte mich vor der Klasse. Da habe ich gedacht, was tust du überhaupt? Ich guckte mich an mir runter. Ich denke, was machst du überhaupt hier? Die Leute gucken dich an. Aber ne, wirklich, dann diese Rolle zu wechseln und denken, okay, du bist jetzt hierfür verantwortlich für das Ding, ne? Mittlerweile macht man es selbstverständlich.
Ja klar, das ist die Routine.
Ja, das ist die Routine, genau, die wieder kommt. Ne? Ja. Aber das ist schon also ein Schritt. Das muss man einfach sagen. Da muss man sich bewusst drüber sein.
Ja, und vor allem, man kann sich zwar auf das Fachliche beziehen, aber hier geht es erstmal gar nicht, je nachdem, was das für Klassen sind, unbedingt um das Fachliche, sondern das Miteinander. Man schöpft ja so Routinen und Souveränität aus Fachkompetenz. Wenn man aber feststellt, das interessiert die dagegenüber gar nicht, dann müssen ja andere Mechanismen greifen. Dann kann man zwar Geschichten aus dem Baubereich erzählen und darüber vielleicht eine Beziehung aufbauen. Und das merken die dann auch relativ schnell, wenn die feststellen, ja, der weiß, wovon er spricht. Der kommt auch aus der Praxis.
Ja, aber du sagst ja, mit der Beziehung aufbauen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das gilt sowohl für Kollegialität als auch mit den Klassen. Wenn du keine Beziehung aufbaust, hast du im Grunde kein Standing. Man kann, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich in der Klasse zu etablieren. Das kann Fachkompetenz sein, das kann im Grunde genommen brachiale Gewalt sein. Also, ne,
Autorität.
Autorität. Also Autorität erwächst aus verschiedenen Aspekten raus. Da haben wir von Gewalt gesprochen. Also, aber letztendlich, ich muss irgendwie eine Beziehung aufbauen. Ja, eine Beziehung ist auf menschlicher Basis um die Tragende. Das wollte ich im Grunde sagen. Und darauf muss man im Grunde Wert legen. Das liegt auch viel an der Persönlichkeit.
Wie viel Zeit verbringt ihr in den Klassen, bei ein und derselben Klasse?
Je nach Bildungsgang, bei den Betonbauern bin ich oftmals 10 Wochen, also 10 Stunden Woche.
Ja, würde ich auch sagen. Je nach 6 Stunden, 8 Stunden oder 10 Stunden.
Das ist ja schon viel, ne?
Ja.
Also, und woher kommen die Schülerinnen und Schüler? Kommen die aus, also wie setzen sich eure Klassen zusammen, ist jetzt so die Frage. Also.
Ja, sehr gemischt, muss ich sagen. Also die Betonbauer ist 30, 40, 50, ja, eigentlich mehr noch ländliche Bevölkerung aus dem Umfeld hier vorne und dann aber ein kleiner Teil aus der Stadt. Aber meistens sind doch ländlich geprägt noch.
Dass die dann eine andere Schule abgeschlossen haben und dann hier hinwechseln mit dem Ziel,
ja, so kann man wirklich sagen,
den kommen, Abschluss hier zu machen.
Ja, ja, genau. Und diese Klassen sind wirklich also so heterogen wie Grundschulklassen. Also wirklich von Klasse 9 bis zum Abitur.
Studienabbrecher unter Umständen dabei.
Studienabbrecher, genau. Das ist wirklich so super heterogen. Das war auch wirklich ein super interessantes Spannungsfeld. Man verlässt wirklich diese Insel, die man vorher hatte, weil man lebt ja im Grunde genommen in der Klasse, die dann zusammengehört. Und da ist dann nochmal ganz spannend, die Dinge miteinander neu zu verbinden.
Dass der Abiturient die wirklich. Zum Teil die Flüchtlinge, die auch in Ausbildung münden, halt auch, die auch mit dabei sind. Also.
Hätte man sich doch das Studium eigentlich sparen können, oder? Weil alles, was ich jetzt so gehört habe, ist ja irgendwie Ja, das ist überspitzt gesagt, natürlich. Also.
Ja, im Grunde aber, stimmt das doch. In Deutschland leben wir in der Bildungslandschaft, er braucht entscheidend das Wahrheit. Es geht ja nicht um Qualifikation. Ja, in gewisser Weise stimmt das schon.
Zu unserer Zeit war es noch so, Einstiegsvoraussetzung als Lehrer an Berufsschulen, ein abgeschlossenes Studium, Hochschulstudium.
Ja, Punkt.
Das ist jetzt ja anders, ne? So ein bisschen. Also Quereinstieg ist ja gerade wieder aufgrund der akuten Mangelsituation jetzt an anderen Schulsystemen vielleicht mehr als hier, weiß ich nicht.
Hier auch vergleichbar.
Ja, vergleichbar.
Okay, wird das ja aufgeweicht und darüber beschweren sich ja auch wieder die Schulen, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht pädagogisch, didaktisch irgendwie vorgebildet sind.
Ich hoffe, die Zahl stimmt jetzt. Also meines Wissens scheitern davon 60-70% wieder, die aus dem Schuldienst rausgehen, weil sie erkennen, erstens, dass es vielleicht ein bisschen persönlich ist, aber im Grunde auch an der Belastung, die wir haben. Ich weiß nicht, ob ihr andere Zahlen jetzt habt.
Zahlen nicht konkret. Was man feststellen kann, ist, wie in anderen Arbeitsfeldern auch, ist Angebot und Nachfrage. Das heißt, Leute kommen aus verschiedensten Motivationslagen in die Berufsschule, um hier weiter ihre berufliche Karriere oder einen weiteren beruflichen Werdegang zu gehen, stellen aber draußen fest, 70 Stunden Belastung ist relativ hoch und sagen dann, ich gehe in die Schule, weil sie vielleicht vorher auch schon mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben oder auch interne Schulungen praktiziert haben, wo sie sich wiedergefunden haben. Und dann hast du vom angefangen auch hier sehr heterogen Bachelor, die dann hierher kommen, Oberster bei uns, Quereinsteiger, Seiteneinsteiger. Der klassische, wenn man den so nennen kann, den klassischen Berufsschullehrer, so in der Form, wird immer weniger. Was schade ist.
Ja, im Grunde auch der mit der Lehre hinkommt. Ich weiß, unsere Kollegin war vor 10, 15 Jahren eigentlich, hatten alle einen Lehrer. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, das dreht jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Ja, die Kollegen, die kommen dann, die haben in Anführungszeichen eine schulische Laufbahn. Und da fehlt dann schon auch
eine akademische Laufbahn.
Eine akademische Laufbahn. Ja. Aber und das ist ja auch so eine Genese für einen selber. Ich sage da manchmal so nachher, ich bin da Baubude groß geworden. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich immer zu sagen, ne? Da ist man einfach anders ins Leben hineingeworfen worden. Und das fehlt dann so ein bisschen.
Es fällt auch häufig leichter. Das heißt, weil man die Schüler auf der anderen Seite auch ganz anders einschätzen kann. Und auch einschätzen kann, wie die ticken. Angefangen von Sprache, Verhalten, dass man sich irgendwo gewissermaßen auf Augenhöhe begegnet und nicht akademisch verkopft. So wirklich, ja, man kann auch wertschätzen und einschätzen, was sie dann leisten draußen irgendwo.
Ja, das stimmt, ist ein wesentlicher Punkt.
Was sind denn die Ziele eurer Schülerinnen und Schüler? Wollen die meisten tatsächlich dann studieren gehen oder wie geht's weiter? Also wenn ich höhere Studiengangs abbreche, dann ist ja wahrscheinlich nicht wieder das Ziel, wieder zu studieren, oder?
Nee.
Dann eine Lehre oder was?
Ja, also aktuell in meiner FOS ist das der Fall. Ich habe da etwa 20 Leute etwa drin sitzen. Von denen haben jetzt ausgewiesen, dass 3 oder 4 auch Richtung Bauingenieurwesen, Architektur gehen möchten. Etliche sind dabei, die den Abschluss mitnehmen, auch in ganz andere Bereiche, kaufmännischen Bereich oder auch in Kfz-Bereich eine Ausbildung. Also erstes Ziel auf jeden Fall die Ausbildung halt ist. Was dann danach kommt, das mag ich bei dem einen oder anderen noch sagen, weil ne, die mit dem Gedanken spielen, eventuell nach der Ausbildung noch ein Studium aufzunehmen halt auch. Aber aktuell ist eher die direkt studieren wollen, die Minderheit. Das ist aber auch ein Trend in den letzten Jahren halt auch bei uns.
Verschiebt er sich auch?
Ja.
Also das ist mehr werden?
Die Bundeswehr, die Polizei, die Feuerwehr beispielsweise als Arbeitgeber halt auch das Fachabitur beispielsweise erwarten. Das sind diese Bereiche halt rein. Da auch vorrangig Leute, die halt beispielsweise auf eine abgeschlossene Ausbildung zurückgreifen können halt auch. Und dass jetzt das erste Ziel eher nicht unbedingt das Studium ist. Ich bekomme es bei einigen Schülern mit, mit denen ich noch Kontakt habe, dass nach 3, 4 Jahren der Schritt dorthin auch noch möglich ist, aber erstmal eher weniger.
Das ist ganz interessant, weil unsere Statistik da eher so ein anderes Bild zeigt. Also in Koblenz ist es so, dass ungefähr 60%, das hatten wir jetzt die Woche schon mal, das Gespräch, wo ich das böse Wort verwendet habe, also die mit Abitur an einem allgemeinen, wie heißt das, allgemeinbildenden Gymnasium oder wie heißt das offiziell? Ich hatte verbotenerweise Vollabitur gesagt. nichts Böses ahnend. Ja, ja. Also dass das in etwa 60% sind bei uns und dass von den verbleibenden 40% doch die Mehrheit eben von Berufskolleg oder fachlichen Schulen zu uns kommen. Mhm. Und wir dann eben diese Heterogenität, die auch Vorteile bietet natürlich auch, uns wieder doch so einiges zu denken gibt, ne? Weil ich eben diese ganze Bandbreite habe von, sage ich mal, 10. Klasse Mathematik als Niveau bis hin zum Abitur, Leistungskurs Mathematik. Wenn ich dann noch einen draufsetze, hat der dann auch noch oder diejenige noch eine Ausbildung vorher gemacht und weiß, worum es im Bauwesen geht. Also die Bandbreite ist sehr groß und dass es eben alles Normalwege sind jetzt mittlerweile, heutzutage. Von daher finde ich es ganz interessant, wenn das hier noch nicht so ist. Also dass es da nicht viele sind, nicht mehr sind, die direkt nach eurem Abschluss quasi an die Hochschulen wollen.
Nee, die haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Das ist ein interessantes Beispiel. Zwei Schüler, die hier vor 4 Jahren ihr Fachabitur gemacht haben, haben ein Studium angefangen. Aber auch mit der Vorstellung, ich mache dann einfach mal ein Studium, ohne sich, sage ich jetzt mal, tiefgreifend damit auseinanderzusetzen. So als Mainstream, als Peer Group gehe ich einfach mal zum Studium, mache das und sitzen jetzt bei uns oben bei den Metallern, machen eine Ausbildung als Metallbauer, Konstruktionstechnik. Und dann habe ich die mal befragt und das ist auch sehr heterogen bei uns. Wir haben unheimlich viele Studienabbrecher, wo man dann mal fragt, woran hat es denn gelegen? Teilweise ist es die Finanzierung, beziehungsweise die Attraktivität, neben dem Studium Geld zu verdienen. Man gewöhnt sich dann zu schnell an das Geld verdienen und konzentriert sich nicht mehr auf das Studium. Und das Studium wird dann vernachlässigt. Und dann stellt man fest, Scheine, und das ist ja heute was anderes als bei uns, kann man nicht mehr so schieben und werden dann rausgeprüft. Und erkennen dann, ja, ich muss ja was machen und sind ja auch begehrt. Also gerne wird damit geworben, auch von der Agentur für Arbeit, die dann nachfragen, Studienabbrecher auch gerne für Ausbildungsberufe gesucht werden.
Was ja sinnvoll ist.
Ja.
Also es ist ja, diese Durchlässigkeit in beide Richtungen sollte ja gegeben sein, dass ich Perspektiven habe und nicht scheitere am Studium und dann quasi wieder gedanklich unten anfange. Also das ist ja durchaus schön, wenn es das gibt. Ja. Weil ungefähr die Hälfte bricht ab. Also das ist
bei uns so. Ich kann sagen, mit dem Vollabitur, ich meine, jetzt sehe ich in meinen eigenen Kindern ja auch, diese normalen Gymnasien sitzen ja auf der Insel, ne? Ich war gestern noch im Gespräch mit den Kollegen da, die kennen überhaupt kein Berufskolleg, die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten wir bieten. Und es findet überhaupt keine Beratung statt in irgendeiner Weise. Alle studieren, werden Arzt oder Jurist. Und dann scheitern die. Das ist halt wirklich ein Scheitern. Weil denen nie, etwas anderes verkauft worden ist. Und hier steigen wir direkt mit der Beratung ein, dass wir verkaufen, wenn das nicht klappt, kannst du uns das machen, kannst du das machen. Das heißt, die bekommen direkt eine Möglichkeit an die Hand, gegeben, wie man eventuell den Weg verändern kann. Mhm. Ja, es gibt da nur ein allgemeinbildendes Abitur nicht Wahrheit.
Ist das generell so eine Haltung, so eine Kultur, die bei euch an der Schule auch vorhanden ist?
Ja, denke schon. Die Beratungskultur ist mit Sicherheit eine, die sehr vorhanden ist.
Also ich ziele jetzt darauf ab, irgendwie, wie wird sich Schule verändern in Zukunft? Ja, so diese Frage, oder die wird ja sehr durchaus akademisch auch teilweise geführt, wo es dann um projektbezogenes Lernen geht und Schule löst sich auf, nee, Schule nicht, aber die Fächer lösen sich auf. Digitalisierung spielt dann natürlich dann mit rein. Weiß nicht, ob ihr die Diskussionen kennt oder verfolgt, vermute ich jetzt mal. Mit welchen Augen guckt ihr auf so Diskussionen?
Also die Schere geht da weit auseinander zwischen Theorie und Praxis. Also Theorie sagt, und da ist das Berufskolleg natürlich sehr nah auch an Industrie dran. Stichwort hast du gerade genannt, Industrie 4.0, vollautomatisierte Fertigung, was hier im Hause auch jetzt praktiziert werden soll. Kollegen gehen zur Fortbildung. Entscheidend ist die Frage, ob die Schüler, die wir auch als Schülerklientel haben, da Schritt halten können und mithalten können auch. Also die Schere, das wird sich zeigen, geht da relativ weit auseinander. Denn was machen wir mit Schülerinnen und Schülern, die halt ihre Lernschwierigkeiten haben? Wo finden die sich irgendwann in Beruflichkeit auch wieder? Wo wir, und das ist systemimmanent an einem Berufskolleg. Das ist die permanente Beratung. Immer wieder. immer wieder auch mit den Verorteten hier, Institutionen, Agentur für Arbeit, Berufsberatern, Studienberatern, immer wieder auch versuchen, diese, ich nenne sie mal, das ist dieses böse Unwort, Dropout, also das heißt die Abbruchrate, versuchen zu verringern, Perspektiven zu zeigen und zu sagen, da auch nochmal wiederholend, das ist zwar jetzt in diesem Moment die Situation, wie sie sich ergibt, aber das Beste daraus zu machen, und es gibt andere Wege, die wir dir aufzeigen können, und das machen wir permanent.
Wo ist denn da der, wo wäre denn da der, eigentlich der, der Hebel eigentlich? Weil so die Anforderungen steigen ja eigentlich an die Absolventen. Also kann ich jetzt fürs Bauingenieurwesen sagen, ist es eher nicht so? Nee.
Also ich habe so den Namen, die Anforderungen immer weiter runtergehen, ganz ehrlich.
Nein, aus der Praxis kommt. Also die Praxis, die die Anforderungen stellt an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, ob das Bild auch noch ein echtes Bild ist, ob das ein richtiges Bild ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Anforderungen wirklich viel höher werden. Ich glaube einfach, dass die Schüler weniger mitbringen. Das ist ein Problem ja, ne? Ich meine, da hast du eben auch, also auch schon mal skizziert, ne? Wenn du diese Bandbreite nimmst, was die Schüler an Bildung mitbringen, und das ist ja einfach nur noch rudimentär an vielen Stellen. Mhm. Ne?
Aber umso größer geht die Schere nachher in der Berufsfähigkeit auseinander.
Die geht dann auch, aber ich glaube nicht, dass es mehr ist. Ich glaube nur, dass weniger mitgebracht wird, dass der Rucksack leerer ist.
Vielleicht ist es auch beides.
Kann also vielleicht sein, ja.
So also ein bisschen zählt da ja zu, diese Inflation der Abschlüsse.
Mhm. Ja,
kommt ja da mit rein, ne?
Ja,
also dass man
Noteninflation,
Noteninflation, aber auch Abschlussinflation, und vielleicht überlagert sich das tatsächlich mit den Anforderungen an, jetzt für den Bereich, den ich so beurteilen kann, flexibler zu sein zu müssen als Absolvent. Also ich habe noch zu einer Zeit, nach dir zwar, aber noch zu einer Zeit angefangen, wo es die Kollegen gab, die den ganzen Tag in ihrer Bude gerechnet haben. So, und diese Woche rechne ich nur Decken. Ja? Und nächste Woche rechne ich nur Stützen. Und danach die Woche gucke ich mal. Mache ich irgendwas anderes, dann rechne ich Gründungen oder sowas. Und diese Kollegen und Kolleginnen gibt es nicht mehr. Das habe ich schon miterlebt, dass es einfach sehr viel dynamischer geworden ist. Durch die Hilfsmittel auch, die gekommen sind, also Digitalisierung, Building Information Modeling und so weiter. Das ist zwar alles etwas langsamer, als die Vertreter verkaufen, aber ich muss ja sehr viel flexibler sein als Arbeitnehmer, mich darauf einzustellen. Ich muss schneller sein, ich muss kommunizieren können, ich muss in vielleicht heterogenen Teams dann arbeiten können. Das meine ich eher so mit Anforderungen.
Okay, aber passt auch in den Rahmen rein, den wir haben. Das ist ja generell die ganze humanistische Diskussion, die wir haben an der Stelle. Es kommt ja ganz viel dazu. Es wird ja im Grunde, wenn ich hier arbeiten gehe, wird vorausgesetzt, ich kann Word, ich kann Excel. Das zu den Zeiten, als wir anfingen, du brauchst ein Blatt, einen Schreibtisch, ne, und dann war es im Grunde schon fertig.
Je nachdem noch ein Rechenschieber.
Ja, ein Rechenschieber, genau. Ich bin die erste, das darf man gar nicht sagen, ich bin die erste Generation, die mit Taschenrechner groß geworden ist. Ne? Ich hatte ein Altex Instrument mit der Magnetlochkarte. Ja, ist wirklich wahr.
Ja, das ist erschreckend, wenn ich meinem Sohn das erzähle, dass ich sage, ich habe angefangen zu studieren, gab es Taschenrechner. Ja?
Ich habe oben die Tabellenwerke stehen, wo genau. Man den Sinus und Cosinus nachguckt, ne? Oder den Logarithmus nachschaut.
Ja. Und daran kann man es ja so ein bisschen ablesen auch. Ne? Also früher bestand eben auch die Kompetenz darin, aus Tabellenwerken und Stieglert-Wippel und wie sie alle hießen, mit der Bemessung von Decken, das richtige Blatt zu zücken und dann irgendwie aus Erfahrung passend zu machen, sagen wir mal. Ne? Und jetzt besteht die Kompetenz ja, dafür kriege ich ja kein Geld mehr.
Nee. Mhm.
Und da frage ich mich.
Was ich sagen wollte ist, also neben dem, was wir inhaltlich haben, kommt eine ganze Menge dazu. Von daher glaube ich gar nicht, dass die Schüler weniger wissen. Die haben nur halt in dem Bereich, was wir inhaltlich gerne hätten, noch eine ganze Menge anderer Sachen dazu.
Ja, die sind anders aufgestellt.
Die sind anders aufgestellt. Genau. Und wissen, man kann ja einfach nicht alles bearbeiten. Das geht gar nicht.
Wie geht Schule damit um? Wie sollte Schule damit umgehen?
Tja, das ist eine gute Frage.
Weil das jeder für sich selber, ich kann für mich selber sagen, es ist schwer, was wegzulassen.
Ja,
und letzten Endes muss ich aber ja. Entweder dauert es länger oder ich lasse was weg.
Mhm.
Und gibt es da schon irgendwie Tendenzen? Ich meine, das ist ja ein Dilemma. Und
es gibt ja letztendlich die Lehrpläne und dass man so ein bisschen abgerückt ist. Und das ist vielleicht so die diplomatische Lösung. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass man heute ja eher, kennt ihr ja auch, von Kompetenzen spricht.
Mhm.
Langfristig angelegt. Also das heißt, was muss ein Schüler heute mitbringen? Wo kriegt er Informationen her? Und wie intelligent nutzt er dann auch die Medien, die ihm zur Verfügung stehen, um sich Informationen anzueignen. Also dieses Stichwort Lernen halt. Mhm. Also wie kriegt ihr das hin, um erfolgreich nachher auch im Berufsalltag hinterher zu bestehen? Mhm. Was braucht ihr dafür? Neben den Inhalten, die wir hier klar anhand eines Rahmenlehrplans, in der Ausbildung kennst du ja auch noch, das muss aber ein Bauzeichner, ein Stahlbetonbauer, ein Fliesenleger letztendlich auch irgendwo lernen.
Ja, und trotzdem, damit sind wir immer genau im Disput mit der Hochschule. Die Hochschule verkauft Inhalte, Punkt. Also wenn ich unsere besondere Elite-Uni in Aachen ernehme, die repräsentiert sich ja mit Durchfallquoten. Das muss man ja wirklich mal so sagen. Ja, doch, ist meine persönliche Wahrnehmung.
Also das ist vielleicht eine sehr spezielle Hochschule, kann ich nichts zu sagen.
Ja, ist zumindest so meine Wahrnehmung an der Stelle. Wissen Sie, nur wir verkaufen Kompetenzen und dann kommen die auf einmal hin und machen dann und müssen Inhalte pauken. Da fragt ja keiner nach irgendwelchen Kompetenzen.
Ja, aber das ist auch gerade im Wandel. Also ich für mich kann nur sagen, es ist ein sehr mühsames Geschäft, aber auch das Umdenken hat begonnen durchaus. Ne? Da auch an der Hochschule kompetenzorientiert zu lehren und so weiter, kompetenzorientierte Ziele zu formulieren und zu prüfen. Wobei es dann natürlich die Diskussion auch gibt, oder eigentlich muss ich die Frage ja beantworten, was erwartet jemand von dieser Person, die dann fertig ist mit dem Etikett Bauingenieur dran oder Bachelor oder Master? Was kann ich da verlangen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also wenn ich jetzt den ganzen nochmal zurücktreffe in mich, ich bin ja Bauingenieur geworden, weil ich immer gedacht habe, bist du ganz breit aufgestellt. Das bin ich auch. Wirklich, ich habe von ganz vielen Sachen, also von der Statik bis zum ökologischen Landschaftsbau, habe ich wirklich Ahnung mittlerweile. Das kann ich so sagen. Das finde ich eine tolle Sache. Ich kann auch zu Hause ganz vielen Stellen helfen, wo andere Leute dann in der Decke 4 Schrauben rein tun, da tue ich noch 2 rein, weil ich weiß, die halten. Ist doch so.
Eine geht auch meistens.
Ja, die wirklich so. Gucken die Kinder, wenn ich eine kleine Schraube rein, die sagt, das funktioniert, Kinder, keine Sorge. Aber, und das ist auch eine tolle Basis, auf der man stehen kann. Und das ist wirklich das Schöne am Bauingenieurwesen, dass man da sich dann nicht so festlegen muss. Man kann in ganz vielen Bereichen rumstochern und die auch nutzen, sich bewegen. Mhm. Und wenn man dann noch so eine Sache dazu nimmt, wie mit so einer Menschlichkeit und mit Menschen zu arbeiten, das macht den Bereich sehr, sehr offen. Mhm. Und wir sind ja im Moment auch im Wandel mit der Kompetenz, das finde ich auch sehr positiv, dass man einfach mitgucken kann, wo bewegst du eine Bildungslandschaft da noch hin? Da kann man mitbestimmen, mit den Klassen arbeiten. Aber eine Lösung dafür, keine Ahnung. Das ist wirklich auch so ein mystisches Geschäft. Mhm. Man versucht im Grunde immer schon mit Programmen zu arbeiten, aber ja, ist schwierig.
Hier klingelt's.
Okay.
So, ich überbrücke mal die Zeit, wo das Telefonat geführt wird. Was mich gleich nochmal interessieren würde, können wir ja machen, ich kann ja ein bisschen erzählen. Die Frage, die ich mir aus Hochschulsicht stelle, sind eigentlich zwei verschiedene. Das eine ist, auf was kann ich bauen oder aufbauen? Also wer kommt da zu mir letzten Endes? Das ist für mich ein sehr, sehr schwierig zu packende Masse, sage ich mal. Und das andere ist, was muss ich abliefern nachher hinten raus, mich damit bewusst zu beschäftigen. Und meine Frage wäre, oder mich würde interessieren, gibt es so eine Frage hier auch? Oder habt ihr so dieses Gerüst über die Lehrpläne, die euch gar nicht zu dieser Frage führt? Weil ich habe keinen Lehrplan. Ich habe keinen Rahmenlehrplan, der mir irgendwas sagt. Also ich kann mich weder dahinter verstecken, sage ich jetzt mal böse, ich habe hier einen Lehrplan, das muss ich halt machen, noch kann ich mich orientieren daran. Also es hat ja durchaus zwei Seiten. Und da würde mich interessieren, wie ist das in eurem Kontext? Sind das Diskussionen, die gar nicht so stattfinden, weil es eben diese Lehrpläne gibt und es geht mehr um das Wie das an den Mann, an die Frau gebracht wird?
Ich weiß, es hat so beides. Ne? Ich mache jetzt den ganzen neuen Bildungsgang Ingenieurtechnik. Das ist ja dann die Vernetzung von Bauingenieurwesen, von Maschinenbautechnik oder von Maschinenbau und Elektrotechnik. Und wenn ich für mich dazu sagen darf, klar, mit Lehrplan. Wir werden auch eine gewisse Inhaltlichkeit abbilden, also die dem Lehrspann entspricht. Wir dürfen da selber Prioritäten setzen und das ist auch gut so. Aber das Ziel ist Studierfähigkeit. Und Studierfähigkeit heißt für mich persönlich, dass jemand in der Lage ist, auf ein Problem draufzuschauen und aus dem Nichts einen Lösungsweg zu finden. Das ist für mich im Grunde Ingenieurtätigkeit. Und an der Stelle, in dem Falle sogar noch drei Gewerke miteinander zu verbinden. Also wenn der Lage ist, ein Problem zu erkennen und dafür eine Lösung zu suchen und dann für drei unterschiedliche Inhaltsbereiche noch, dann muss ich sagen, super. Mhm. Da bin ich dabei und sage, okay, Studierfähigkeit gegeben. Und die Inhaltlichkeit, die wird dann hoffentlich dazukommen.
Mhm. Ne? Also, das ist so mein Ansatz. Kann ja dann höchstens knirschen, wenn die Hochschule nur auf Inhaltlichkeit setzt. Ne?
Ja, genau.
Das ist ja dann das Problem eigentlich.
Ja.
Also wenn ich sage, ach, der kann jetzt aber hier keine Wahrscheinlichkeitsrechnung oder was weiß ich was. Ne?
Ja, genau. Also, parken Punkte dann. Ne?
Wenn es da ein Missverständnis gibt, letzten Endes. Und da ist meine, weiß ich nicht, wie das in Nordrhein-Westfalen ist, also bei uns in Rheinland-Pfalz finden da eigentlich keine Gespräche statt, keine Abstimmungsgespräche. Ne? Wenn ich jetzt aufs Bauwesen übertrage, muss da eigentlich mal der Fachplaner 1 mit 2 reden, wie sie die Schnittstelle handhaben wollen. Und dadurch, dass wir keinerlei ministerielle Vorgaben haben.
Also die Schnittstelle zwischen Schule und
zwischen den Schulen, oder es sind ja verschiedene Schulen, die, das sind ja 2, 3 verschiedene Schulsysteme, die in der Regel die Absolventen liefern für unsere Anfänger. Und da finden halt keine Gespräche statt. Ne? Also ich weiß weder, was die in Mathe nach den verschiedenen Lehrplänen können sollten, noch welche Kompetenzdimensionen da vielleicht dann mal thematisiert worden sind. Und dann kann es ja nur scheitern letzten Endes. Oder kann zu Problemen führen. Scheitern jetzt nicht. Ne? Scheitern gibt es nicht. Findet das in Nordrhein-Westfalen statt? Auf anderen Ebenen vielleicht?
Ja, es gibt verschiedene Qualitätszirkel, weil es hier in der Städteregion ein Bildungsbüro gibt. Da werden aber übergeordnete Dinge thematisiert. Das Problem ist einfach Autonomie der einzelnen Institutionen. Das heißt, das Ziel hört man ganz häufig, wenn es um Schulpolitik geht in NRW, und so steht es auch in der Verordnung, wir schauen auf unsere Inhalte, die vermittelt werden sollen. Und der Regel ist die Versetzung auf der einen Seite oder der Abschluss mit den Rahmenlehrplänen. Man spricht bilateral mit Kollegen dann von der FH hier vor Ort, wenn es um den Bereich Bauingenieurwesen geht, ne? Die dann feststellen, ja, aber denen fehlt doch das, denen fehlt doch das, das Lernen. Die reagieren dann auf ihre Art darauf und schalten dann zum Beispiel das 0. Semester vorweg, was die RWTH hier in Aachen ja auch praktiziert. Oder haben...
Die sind in Einstiegskursen, Mathe.
Ja, aber das sind freiwillige Kurse, denke ich mal.
Richtig, ne? Mathe-Fit-Kurse bieten wir hier im Hause an. Gerade auf Initiierung hin, dass man festgestellt hat, Mathe stellt für viele ein Problem dar. Also was macht man? Man holt sich Studenten schon mal hier in den schulischen Kontext. Die Schüler, die studieren gehen wollen, nicht per se alle, sondern nur wirklich die studieren gehen wollen, haben die Möglichkeit, dort an so einem Kurs teilzunehmen. Um schon mal zielgerichteter vorbereitet zu sein.
Ist das hier auch freiwillig dann?
Das ist hier freiwillig. Ja.
Wie viel machen das?
Moment.
Prozentual.
Ja, ich würde sagen, so ein Drittel, glaube ich, dieser, etwa ein Drittel.
Drittel der gesamten FOS dann, ne?
Ja.
Von wie vielen Schülern?
Also wir haben aktuell 70, also ich, das etwa 20, 22, glaube ich, auf der Liste standen, meine ich mich irgendwie.
Ja, die müssen auch Geld bezahlen,
einfach die Euro. Genau.
Ja. Weil unsere Erfahrung ist, wir bieten auch dieses 0. Semester an, dass das eigentlich kaum einer macht. Leider Gottes. Also wir bieten das für Deutsch an, wissenschaftliches Arbeiten, Mathematik. Die Teilnahmequote auch nach der Einführungsveranstaltung, für welche Zielgruppe man das mal so empfehlen würde, sagen wir mal, ist verschwindend gering. Also das sind 10% und weniger, die daran teilnehmen. Also das sind, deswegen weiß ich nicht, ob ihr da Zahlen habt von der Hochschule in Aachen, ob da jetzt irgendwie mehr dran teilnehmen, aber so diese Freiwilligkeit ist da so eine Sache. Ne? Das ist wieder dieses Thema von Anfang. Ne? Selber erkennen, was Schwächen sind, was Stärken sind und dann die Angebote annehmen, auch wenn es ein Semester länger dauert.
Und meistens sind es ja die sowieso schon eigentlich ein Studium für sich eingeplant haben und eigentlich gut unterwegs sind von den Leistungen. Die nutzen das nochmal so als Sicherheit.
Aber die Frage ist ja auch, was auf der Insel im Grunde verkauft worden ist oft. Die sind ja auch.
Unkenntnis vielleicht.
Oder? Ja, die sind wirklich, glaube ich, auch, also wenn ich dazu mitbekomme, in so einem Rahmen, meine Tochter macht gerade also aktuell Abitur und was da so verkauft wird, die gehen mit, glaube ich, auch mit falschen Bildern dahin. Das ist meine Wahrnehmung.
Also, wir machen jedes Semester einen Mathe-Test am Eingang, wirklich in der Einführungsphase und die Themen, bei denen es am meisten fehlt, ist Mittelstufenmathematik.
Also ganz normale,
ganz stinknormale Sinuskosen, Formel umstellen und so weiter. Genau. So dass es gar nicht jetzt wirklich irgendwie dann nachher irgendwelche Integral- und Differentialrechnung ist, die dann fehlt, sondern diese Mittelstufenmathematik.
Genau. Die und fehlt wirklich.
Das ist natürlich so ein gewisses Thema.
Ja, das stimmt. Das sehe ich ganz genauso. Ich mache auch, also im Grunde genommen habe ich im Rahmen meines Studiums dann auch Mathe gemacht. Und ich habe dann Mathe nochmal extra studiert obendrauf, ne? Weil ich musste ja auch einfach an der Uni. Und das ist auch meine Wahrnehmung letztendlich. Also an der Stelle, die Leute bringen ganz wenig Grundlagenmathematik mit.
Ja. Was wäre denn so die, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wieder versuchen, den Kram einzukehren, den wir heute thematisiert haben. Was wäre denn so eine Eigenschaft, die die Absolventen an eurer Schule mitbringen sollten und ihr würdet sagen, jo, das ist jetzt irgendwie, wenn ihr das und das und das habt an Eigenschaften, jetzt nicht fachlich logischerweise, ne, sondern außerfachliche, persönliche Eigenschaften, was solltet ihr mitbringen, dann kann euch eigentlich nichts passieren. Gibt's da was?
Bezogen auf Berufsschullehrer jetzt. Ich glaube, eine wesentliche Eigenschaft ist, wenn man Menschen lieben muss. Man muss wirklich Menschen lieben, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, habe ich so den Eindruck. Man muss in der Lage sein, sich selbst auch öffnen zu können. Also offen mit sich selber umzugehen, mit dem, wie man letztendlich ist. Tja, und ein Standing auch im Fachlichen haben. Das, glaube ich, ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass man nicht scheitert. Wenn man nur von Stunde zu Stunde lernt, das stresst zu sehr.
Doch, in die gleiche Richtung würde ich auch gehen. Neugierde. Neugierde oder offen sein.
Ja, Neugierde, also, Offenheit.
Einmal um auch die Leute, die man dort antrifft, mit denen man dann auch letztendlich jeden Tag zusammen arbeitet, auf die verschiedensten Situationen auch versuchen, angemessen einzugehen, weil da diverse Sachen passieren. Auf der anderen Seite aber auch neugierig sein, weil man halt auch vielleicht nicht immer direkt in diesem Fachbereich auch unterkommt. Ne? Wenn ich an Fliesenleger, Betonbauer, Maurer beispielsweise denke, dass ich auch neugierig bin, halt mich in vermeintlich fremde Themengebiete einzuarbeiten und mich da fit zu machen, halt auch das finde ich jetzt, also diese Neugier, das würde ich jetzt sagen, ist ein wichtiger Punkt.
Ja, vielleicht ein Einsein, wenn ich so denke, wie unsere Schüler oft ja dargestellt werden in der Presse, ne? Also man sollte auch keine Scheuklappen haben. Es gibt mit Sicherheit schwierige Klassen, keine Frage. Aber erstens sind die meisten Klassen, die man hat, recht nett. Es gibt immer schon mal schwierige Klassen, aber das geht dann, weil man eher andere Stunden hat. Aber wenn man keine Scheuklappen hat und offen ist, diese Heterogenität auch gegenüber, das funktioniert üblicherweise. Ja, nur wenn man sich dann so zurückzieht auf sein Vollabitur, auf die Gruppe, die man vorher hat, das ist auch eine Inselgruppe, dann wird man scheitern. Da sage ich wirklich scheitern, weil das ein menschliches Scheitern, wenn man sehr, sehr schnell sehr unzufrieden wird. Ja, oder sehe ich das falsch, René?
Nee, aber gerade, weil die, finde ich, noch unterschiedlicher sind, diese Leute, die hierher kommen. Aus den verschiedensten Nationalitäten, Bildungsstufen, wie auch immer. Das finde ich halt auch das Spannende eigentlich. Also das ist das der Reiz, der es für mich auch ausmacht.
Genau, dann tritt die Fachlichkeit, die man ja eigentlich mitbringt, in den Hintergrund. Und der Mensch, den man vor sich hat, tritt in den Vordergrund. Und genau das ist der Reiz dieses Berufes.
Habt ihr das schon mal bereut?
Ich habe es nicht bereut, im Zusammenhang mit den Menschen zu arbeiten. Also meine Kernaufgabe ist es, mit Klassen zu arbeiten. Aber wenn ich den Rest dazu nehme, ich sage, mein Spruch ist dazu, Administration hat Recht. Und das ist gruselig. Also das, was wir zusätzlich mittlerweile alles machen müssen, das ist für mich nicht so einfach. Sag ich mal so.
Mir geht es ähnlich. Also was die Schüler, das Schülerklientel angeht, die Arbeit mit den Schülern bisher in keinster Weise, man hat mal einen guten, mal einen schlechten, keine Frage, aber das in keinster Weise, aber eher das andere, manchmal das mit Kollegen klarzukommen, manchmal ein bisschen schwieriger ist, oder auch diese administrativen Sachen, die halt noch aufgebürdet sind, das ist manchmal ein bisschen anstrengender, aber mit den Schülern an sich, das ist bisher nie ein Thema gewesen.
Ja, das macht wirklich Spaß, das kann man ja auch sagen, ne? Und das ist auch jede Stunde, wissen Sie, also für mich wir haben ja 90-Minuten-Takte, und diese 90-Minuten-Takte, das ist nämlich eine Auszeit. Weil diese 90 Minuten kann ich mit den Schülern gemeinsam gestalten. Die können schon mal länger, also oft mal länger sein, aber meistens geht das relativ zügig rum. Das sind nette Gespräche und das ist also eine Summe.
Wenn der Rest nicht wäre.
Ja, der Rest macht es manchmal etwas anstrengend, also mal so.
Ja. Was könnte denn die Politik verändern, damit es noch besser liefe?
Tja, der Laschet hat das ja auch mal gesagt. Der hat ja gesagt, bevor der also der Opposition war, wir müssen in die Schulen im Grunde genommen Leute reinsetzen, die Lehrer administrativ unterstützen.
Mhm.
Aber mittlerweile hört man von nichts mehr.
Ist nichts mehr übrig geblieben.
Ja, ist leider nichts mehr übrig geblieben. Ja. Der hat gesehen, was das im Grunde kostet.
Mhm.
Das Problem ist, dass wir zum Beispiel mit den Zeugnissen, das macht man dann einmal im Jahr. Ne? Und das jedes Mal ist das neu und dann muss man da gucken und hin und her, was ist denn jetzt da dran, was ist da dran, was ist da dran, ne? Und mit den ganzen Berichten, die du machen musst, ne, noch zusätzlich, das sind dann, ja, die noch einfach oben drauf kommen,
mhm,
die man halt so selten macht.
Wie viel Prozent ist denn das? Also ich, so diese administrative, nicht direkt oder mittelbar mit Schule und Schülerinnen und Schülern zu tunenden Tätigkeiten.
Ich weiß nicht, 30-40% ist schon mittlerweile, ne?
Mhm.
Natürlich auch abhängig ist, ob man Klassenlehrer, ja, Bildungsleiter, Abteilungsleiter ist, dann steigt das natürlich noch weiter nach oben halt, ja, auch. Also da werden die Außentermine und die anderen Befindlichkeiten spielen auch eine andere Rolle. Aber so in diesem Maß würde ich ja schon sagen, auch, mhm, ja.
Die Kollegen bestimmt, würde ich auch sagen.
Gerade auch, ja.
Ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den man nicht vorher weiß, oder?
Nee, das wird ja auch gar nicht gespiegelt. Das hat immer gesagt, naja, hat überhaupt keinen Rahmen.
Ja.
Also, das ist, ne?
Wird halt so mitgemacht.
Ja, nee, klar, ich sage, ich habe mich jetzt dafür entschieden, Ingenieurtechnik zu, also eine Fortbildung zu machen. Aber den Rattenschwanz, der da dranhängt, der war mir überhaupt im Rahmen gar nicht so klar. Ne, was dazu mit Infoveranstaltungen und mit Beratungsterminen und telefonischer Beratung und mit Elterngesprächen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nur das ist ein Rattenschwanz, der da dranhängt, den ich administrativ dann sauber arbeiten muss.
Mhm.
Mit Kontakt zum Sekretariat und hier und da, und hast nicht gesehen, und mit Zeiträumen, ne, und Schüler online.
Was ist denn so der Moment, wo ihr dann sagen würdet, so jetzt weiß ich genau, dass ich das Richtige mache? Was sind denn so Momente, die wird es ja auch geben, die einen so motivieren, dann wirklich das auch mal zu ertragen?
Tja, wenn man in die Augen der Schüler guckt.
Mhm.
Ja, wenn ein Praktikum gut gelaufen ist, das in einen Ausbildungsvertrag mündet, oder man eine Rückmeldung von einem Betrieb bekommt, dass man super Auszubildenden hat, oder letztendlich, wenn die Klausuren in der FOS gut gelaufen sind, wenn die Leute dann auf der Bühne stehen, den Zettel in der Hand haben, oder auch dann auch manchmal Rückmeldungen mit den Eltern, mit denen man dann spricht, halt auch, dass man dann doch nicht alles falsch gemacht hat, sondern ja, auch ein paar Sachen richtig gemacht hat. Das sind so Momente halt auch, doch, wo ich dann da sage, das ist alles gut, wie es ist.
Mhm. Genau, weil jetzt eben auch der Zweistuhl sagt, Herr Bode, wenn Sie jetzt nicht ein paar Mal in den Hintern getreten hätten, ich wäre nicht hier.
Mhm.
Dann denke ich, okay, dann hast du was richtig gemacht.
Prima. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war ein schönes Schlusswort. Danke und noch viel Spaß bei der Arbeit.
Dankeschön. Danke.